Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast mit Dr. Paul H. Drossek. In der heutigen Folge sprechen wir mit meinem, wenn man so will, Dauergast, Stammgast, erst zum dritten Mal hier über das Thema Digitalisierung in der Zahnarztpraxis, über das, was ja ihn im letzten Jahr bewegt hat, wohin er sich bewegt hat aus dem Bereich der Startup-Finanzierung, der Venture-Capital-Finanzierung für die digitale zahnmedizinische Szene, dahin, dass er ab Mitte des Jahres 2025 Geschäftsführer bei Team Lieblingszahnarzt geworden ist und dort jetzt die Themen bespielt, mit denen man die Praxen im Feld besser machen kann. Team Lieblingszahnarzt ist in den letzten Jahren gewaltig gewachsen, haben mittlerweile 12 Praxen, 14 weitere sind in der Aufschaltung und werden auch weiter wachsen. Das heißt, hier gilt es, eine sehr starke dentale Marke weiter zu digitalisieren, weiterzuentwickeln. Und das macht der Paul. Wir streiten, wir diskutieren über Lösungen, über No-Gos. Insbesondere versuchen wir, Red Flags aufzuzeigen bei den Pitches oder bei den sozusagen Bewerbungen der Unternehmen bei einem, warum man diese Lösung einführen sollte und warum man sie nicht einführen sollte. Was sind so ganz offensichtliche Sachen wie ultralange Vertragslaufzeiten? All das, was über 24 Monate ist, halten wir zum Beispiel als nicht sonderlich seriös. Oder wenn aus anderen Branchen mal ebenso in die Zahnmedizin gesprungen wird oder wenn beispielsweise die ganze Lösung auch nichts kostet. Am Ende des Tages wissen wir, es kostet alles was. Die Frage ist nur, wer wie offensichtlich oder versteckt was dafür bezahlt. Zum Abschluss sprechen wir über mein Thema für 26, die Datensouveränität. Die Souveränität, die wir hier in Europa für uns und für unsere Zahnarztpraxen irgendwie anfangen sollten aufzubauen. Und da frage ich nach seiner Meinung, weil ich seine Meinung sehr schätze. Und da sprechen wir auch ein bisschen drüber, haben dann eine etwas andere Einschätzung zur Datenschutz und Datensicherheit. Aber ich glaube, diese beiden Positionen kann man sich mal hervorragend anhören, um sich eine Meinung zu bilden, um seine Meinung in diesem Thema weiterzuentwickeln. Also, ich freue mich, euch diesen tollen Interviewgast für 2026 präsentieren zu dürfen. Mein Hauptthema 2026 ist die Datensouveränität, ist die Souveränität in Zahnarztpraxen und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr so ein bisschen als Ton für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, halten kann. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und nun auf ins Gespräch. Ja, lieber Paul, jetzt bist du zum dritten Mal mein Gast und heute ist die große Update-Folge. Wir befinden uns Ende Januar 2026. Ja, und da hat sich, glaube ich, wieder einiges getan. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl mal, wie geht's dir? Was machst du so? Und dann gehen wir mal direkt ins Thema, was sich so seit Anfang 25 bei dir verändert hat.
Ja, hi Christian erstmal. Und ja, bei dreimal, ich glaube ab zweimal ist schon fast Tradition. Also bei dreimal muss man ja fast schon über Co-Host nachdenken. Aber ja, auch ich freue mich tierisch, mit dir hier zu sitzen und zu quatschen. Ist, glaube ich, der Podcast, wo ich die wenigste Vorbereitung und Anlaufzeit brauche und wir uns auch bewusst darauf verständigt haben, das, was wir sonst immer neben dem Mikro besprechen, einfach jetzt mal vor dem Mikro zu machen. Von daher freue ich mich wahrscheinlich genauso drauf wie du.
Ja, cool. Du bist ja jetzt auch allen schon bekannt. Im Intro habe ich dich wieder ein bisschen vorgestellt, aber das ist ja eigentlich gar nicht mehr notwendig. Insofern, Paul, erzähl mal, wir haben, glaube ich, Anfang 25 das letzte Mal miteinander gesprochen. Da hast du erzählt, dass du dich mit verschiedensten Optionen beschäftigst. Du hattest gesprochen, dass du als eins der großen dentalen Digitalisierungsprobleme gesehen hast, dass zu wenig Kapital in zu wenig dentale Lösung fließt und so wir diese großen Innovationssprünge nicht leisten können, weil wir einfach nicht genug digitale Souveränität vielleicht auch haben, aber auch digitale Exzellenz. Damit hattest du dich beim letzten Mal intensiv beschäftigt und da haben wir sehr, sehr tief drüber philosophiert und haben auch super Feedback zu der Folge bekommen. Und ab diesem Zeitpunkt möchte ich dich jetzt einmal abholen, dass du da mal einsteigst, wie das weiter verlaufen ist, was da so deine Themen zu waren und zu dem, was du jetzt heute machst.
Ja, genau. Also fast forward sozusagen. Und ja, es bleibt ein spannendes Thema, ne? Also die Themen, die wir damals besprochen haben, wir haben ja da genau über das Thema Risikokapital, also wo kommen Innovationen in einem Markt überhaupt her? Also nicht nur im dentalen Sektor und ich durfte das ja auch generell im Gesundheitssektor ein bisschen miterleben und auch ein bisschen dran mitarbeiten an verschiedenen Ecken. Also wie werden frühe Startups die Innovationen meistens besser treiben als die Leute, die schon lange im Markt sind oder die Unternehmen, die im Markt sind, auch wenn die sehr erfolgreich sind. Wie schaffen das junge Unternehmen, einzelne Teilbereiche immer als spezielles Problem rauszulösen und ein bisschen besser anzugehen? Und da hatte ich ja eine Vorgeschichte, dass wir es ja vorher im Intro schon erzählt haben, aber genau, ich war ja lange im Startup-Bereich unterwegs, durfte da viel Luft schnuppern. Und als wir letztes Mal gesprochen haben, Anfang 25, hatte ich zum Glück so die Freiheitsgrade. Ich habe viel Consulting in dem Bereich gemacht, habe mich mit vielen Leuten in dem Bereich austauschen dürfen. und habe gemerkt, da ist so ein Vibe, ja, warum funktioniert Innovation bei uns nicht? Und da war ja auch so ein bisschen das Thema als Markt für so reine Risikokapitalinvestoren. Also es gibt große Fonds, wo ich sag mal, jetzt als Beispiel wie 100 Millionen Euro drinstecken und die haben sich darauf verständigt, im Gesundheitsbereich jetzt die nächsten großen Sachen zu fördern. Und für solche Fonds ist der reine Dentalmarkt meistens ein bisschen zu klein. Also hört sich ein bisschen komisch an, wenn man denkt, boah krass, da stecken 100 Millionen Euro drin und der Dentalmarkt ist ja nicht ganz so unspannend. Aber gibt es da dezidierte Fonds? Gibt es bis heute in Europa noch nicht wirklich? Ja, natürlich den einen oder anderen Investor, der da rumläuft, der das ein bisschen mit auf der Karte hat. In Amerika gibt es die, auch dazu haben wir ja so ein bisschen gequatscht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon mit denen in Kontakt war. Im Nachgang dazu habe ich aber auch mit denen detailliert gesprochen. Und das war ganz spannend, weil natürlich der amerikanische Markt als solches ganz andere Möglichkeiten gibt. Und da gibt es schon, ich glaube, so 3, 4 dezidierte Fonds, die nichts anderes machen. Die haben auch eine Historie im Dentalsektor jeweils. Einer von denen war DSO-Gründer gewesen, hat über 20 Jahre Expertise gesammelt und hat gesagt, naja, für mich ist es die logische Konsequenz. Ich habe jetzt viel Geld. Ich habe den Blick auf den Markt, ich kann schnell sehen, ob ein Startup uns helfen würde, ja oder nein. Das heißt Win-Win-Win-Situation und damit ist man dann halt unterwegs. Das war so der Punkt, zu dem wir letztes Mal gesprochen haben, seitdem viel passiert, auch bei mir persönlich und auch von der Warte her, wo ich meine Zeit gerade so am meisten allokiere. Aber ja, das war das Thema, über das wir letztes Mal, glaube ich, gesprochen haben, ne?
Genau, also eigentlich hast du das nicht nur perfekt zusammengefasst, aber genau das ist ja auch das große Problem. Um das nochmal abzurunden, 100 Millionen sind in so einem Markt ein Investment, das ist ja, wenn man so will, F&E-Gebühr, ne? Nennen wir es mal so. Das ist eigentlich nicht so viel, wenn der Markt 30 Milliarden Umsatz bringt jedes Jahr, ne? Oder jetzt mittlerweile 31, ne? Da sind 100 Millionen im Verhältnis dazu ein Witz. Man sagt ja, Investitionsgebühren sollten, ja, man kann es an unserem Werbebudget so ein bisschen ablesen. Bestandserhaltung sind 2%, 5% hat man ein gutes F&E-Budget und wenn man eine sehr innovative Firma ist und sehr, sehr viel in die Zukunft investiert, dann ist man eher bei 8-9%. Gehen wir mal konservativ von 5% auf, 5% von 30 Milliarden, rechnen wir es mal runter, 3 Milliarden, sind 1,5 Milliarden, die da eigentlich investiert werden müssten in unserem Markt und das wird bei weitem nicht investiert. Bei weitem nicht. So kann man es festhalten. Und an der Schwelle befinden wir uns auch immer noch, ne?
Ja. Für alle nochmal zum Kontext, ne? F&E-Forschung und Entwicklung, meistens so im amerikanischen R&D, Research Development. Ne? Also ich meine, für uns beide logisch, aber der ein oder andere, genau, also was muss eine Firma tun, um nachhaltig relevant zu sein? Einen bestimmten Prozentteil des Budgets, was da ist oder des Umsatzes, was gemacht wird, egal, einfach immer da reinstecken. Also weil sonst wird man irgendwann irrelevant. Aber in Zeiten von Digitalisierung, also wo es nicht mehr so dieses klassische, ich habe jetzt, ich sag mal, ein Labor oder einen Anschluss an eine Universität, wo an neuen Sachen geforscht wird, wo man relativ nach einem alten Playbook gucken konnte, tun sich halt viele Unternehmen, und das ist nicht nur im Dentalbereich, einfach extrem schwer, weil die Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie man neue Modelle baut und auch implementiert und im Markt auch verprobt, also bevor man ein, ich sag mal, fertiges Medikament auf den Markt bringt, ist relativ klar, was vorher passiert ist. Aber ein neues Geschäftsmodell im Digitalen ist eben nicht so. Und das ist so das, womit sich viele schwer tun. Was du gerade gesagt hast, aber auch das sind schöne Signale, sage ich mal, in Anführungsstrichen, weil es ja schon Unternehmen gibt, die im Dentalsektor sehr viel Geld ausgegeben haben, um junge Unternehmen dann auch zu kaufen, was immer so ein bisschen die Endstufe als Signal im Markt ist. Ja, man ist soweit, sei es mal die Firma Straumann, Dr. Smile, wer sich erinnert, damals gekauft worden, man kolportiert irgendwas um die 100 Millionen Euro. Also das ist ja mal ein Signal, was in die Richtung geht. Ob das jetzt ein gutes Investment oder nicht ist, das sei dahingestellt. Aber es gibt Signale auf der ganzen, ich sag mal, Wertschöpfungskette. Also auch da, es tut sich was und das war ja auch unsere Quintessenz 2025. Es tut sich was, sind wir schon da, dass es jetzt genau abgesteckt ist oder ist es schon genau definiert? Das mit Sicherheit noch nicht und das ist es auch immer noch nicht, muss man ganz klar dazu sagen. Aber es tut sich was im Rahmen der Innovation, das kann man sagen.
Absolut. Ja, Paul, dann gehen wir doch mal so langsam in den Sommer 2025 und da war ich überrascht, als, ich glaube, du hast mir geschrieben oder ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr genau, dass du dann wo eingestiegen bist, dass du Geschäftsführer geworden bist und ohne da viel vorwegzunehmen, auch bei Team Lieblingszahnarzt, was dieses Unternehmen ist, auch diejenigen, die dafür zuständig sind, waren hier schon zu Gast bei mir, Jan Pick war zu Gast, dann war der Michael zu Gast. Unsere Hörerschaft ist Team Lieblingszahnarzt längst ein Begriff, aber begleite uns mal so ein bisschen, warum und wieso und weshalb ihr euch da füreinander entschieden habt und was da deine Aufgabe ist.
Genau, das ist es nämlich nicht füreinander. Ne? Du hast gerade gesagt, du bist da eingestiegen. Ja, aber es ist ja, das eine bedingt das andere. Ne? Also wenn man sich auf ein Thema, und das habe ich jetzt in dem Fall getan, du hast gesagt, seit Sommer ist es dann offiziell gewesen, als Geschäftsführer mit eingestiegen bin, war die Herleitung, und das kann ich auch mal so erzählen, ja eigentlich das Thema, dass ich wirklich bullisch auf diesem Thema unterwegs war. Wie allokieren wir das Geld? Bauen wir den nächsten Venture Capital Fonds für den Dentalsektor auf? Und damit bin ich unterwegs gewesen. Und den Michael, den Gründer von Team Lieblingszahnarzt, der ja damals mit seiner Frau auch aus der Not heraus geboren erst ihre Praxis in Köln eröffnet hat und er das so ein bisschen als kaufmännischer Experte, ne, der viele Unternehmen schon begleitet und aufgebaut hat, so ein bisschen mitgemacht hat und dann gemerkt hat, oh, wir haben hier eine Ader getroffen, ne, von Gründern, die neu gründen wollen, die sich auch bewusst für Innenstädte entscheiden und nicht abgeschreckt sind, weil natürlich das klassische Credo ist, entweder du gehst raus aus der Stadt oder du übernimmst in der Stadt. Also um das jetzt wirklich runterzubrechen, wäre jetzt eine eigene Folge, das genau darzulegen, aber das war ja so ein bisschen der Weg. Michael habe ich vor 1,5 Jahren kennengelernt und war für mich immer extrem spannender Sparringspartner. Also ich habe selten erlebt, dass Leute, die nicht selber originär aus dem Dentalsektor kommen, einfach so eine klare Brille drauf haben und auch, wie er natürlich jetzt über Jahre so ein Praxiswachstum begleitet haben. Und genau das, was ich mit dir und vielen anderen im Markt ja schätze, immer dieser offene Austausch, der war sofort da, die Transparenz war da. So, und dann ging es halt so ein bisschen weiter und eigentlich bin ich so ein bisschen mit der Idee auf ihn zugegangen und gesagt, pass auf, wenn ich das jetzt im Venture-Capital-Bereich mache, ich brauche ja nicht nur Geld, was ich da nutzen kann und Leute, die Lust haben, einfach nur zu investieren, aber ich brauche gleicherweise Expertise und Marktzugang, also wäre das nicht ein Thema. Und dann hatte er gesagt, Paul, ich habe dich nicht so wahrgenommen, dass du jetzt so aktiv was gründen würdest und auch wieder in so ein Daily-Business einsteigen würdest, aber wenn das so ein bisschen die Motivation ist, und das war bei mir in der Tat auch der Fall, ich wollte einfach neben der Opportunity, die ich sehe, auch wieder ein eigenes Team aufbauen, ne, etwas das Ganze wieder ein bisschen größer setzen, so eine tägliche Heimat auch einfach zu haben zwischen den ganzen Themen, zwischen denen ich immer so ein bisschen gesprungen bin. Und er gesagt hat, naja, wenn das so ein bisschen ein Antrieb ist, wir haben hier was aufgebaut, was in einer sehr spannenden Phase gerade ist, wo wir einen sehr schönen Zukunftsplan haben und wir brauchen Leute, die eben diesen Entwicklungsschritt sehr aktiv mit begleiten können. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden. Und am Anfang habe ich so das überlegt und gesagt, na, das war jetzt eigentlich gar nicht mein Ziel, irgendwo so, ne, reinzugehen und das Thema quasi mit dann voranzutreiben ab einer bestimmten Stufe. Und wir haben in den ganzen Gesprächen einfach immer mehr gemerkt, dass da sehr viele Matches sind und das Thema, was ich eigentlich habe, sich damit gar nicht ausschließt. Ne? Also wie treiben wir Innovationen? Wo finden die statt? Wie bauen wir die Spielwiesen dafür? Wie vertesten wir selber schnell Sachen auch, die am Markt neu sind, die so noch nicht gibt? Und als ich dann quasi das Team und das Thema immer mehr kennengelernt habe, war es einfach ein gegenseitiges irgendwie, ja, das ist total logisch. Also keiner hat damit geplant, in die Richtung zu gehen. Die haben weder eigentlich aktiv jetzt jemanden gesucht, der die Geschäftsführung jetzt sofort verstärkt und da einfach definierte Aufgaben übernimmt. Ne, auf der Seite war es ein bisschen, oh, da kommt ein Skillset auf uns zu, was wir jetzt am Markt nicht so häufig sehen. Und ich habe ein Unternehmen gesehen, was einfach an einer extrem, extrem spannenden Position ist und bei mir auch einen Punkt getriggert hat, der meine persönliche Überzeugung trifft. Also dieses Thema Neugründen im Dentalsektor. Also ich habe ja eine Historie auch mit einer Übernahme beziehungsweise mit einem Ausbau eines Zentrums und ich immer gesagt habe, boah, dieses Change Management in bestehenden Praxisstrukturen ist extrem hart. Und das Thema Neugründung, wenn das jemand wirklich dezidiert mal angehen würde, spannend. Mhm. Sodass da quasi eigentlich so Puzzleteile ineinander gefallen sind, kann man ehrlicherweise so sagen. Und so ging es dann im Sommer 2025 offiziell für mich auch als Geschäftsführer los.
Mhm. Machst du denn nebenher noch deine Startup-Investments beziehungsweise die Betreuung oder die Beratung von innovativen jungen Firmen? Oder sagst du, okay, das hast du jetzt soweit auf Eis gelegt, solange du hier als Geschäftsführer aktiv wirst?
Also ist absoluter Fokus das Thema. Ne? Also wir haben einen sehr langfristigen Plan auch. Es ist nicht der Plan, da jetzt irgendwie reinzugehen und nach einem halben Jahr zu sagen, jetzt habe ich irgendwie geholfen, eine Schwelle zu überspringen, sondern wir haben im Kopf extrem viele Sachen, die daraus entstehen können, was wir gerade machen. Also ein Spielfeld, was einfach extrem, extrem spannend ist. Deshalb ist mein absoluter Fokus. Ganz trennen lässt sich das natürlich nicht. Ne? Meine DNA, also ich werde an vielen Stellen einfach nach wie vor angesprochen, wenn es junge Startups gibt, die sagen, ich brauche mal kurz eine Hilfestellung oder ein Sparring, ich habe das früher auch gebraucht, also werde ich das niemandem verwehren. Ich denke immer gerne mit darauf rum, wie man Sachen jetzt antreiben kann oder Leuten die richtigen Impulse geben kann, das ist das eine. Das ein oder andere Investment springt da natürlich immer bei raus, also jeder, der Unternehmer ist, wie du auch, wenn einem Opportunities über den Weg laufen, ist man ja mittlerweile zum Glück auch an der Schwelle, auch einfach mal als Investor aktiv zu sein und zu sagen, man beteiligt sich, aber auch das ist im Sinne unseres Unternehmens, also wir müssen auch das Rad nicht immer neu erfinden, also können wir da vielleicht irgendwie die Schiene aufmachen. Das heißt, um es konkret zu sagen, meine Gesellschaft, die ich vorher genutzt habe, um das ganze Beratung, Beteiligungsthema zu machen, hat sich jetzt komplett reduziert auf das Thema Beteiligung und umfangreiche Beratung als Eigenständiger mache ich nicht mehr an dem Moment, sondern das ist natürlich die Frage, die man sich im Vorfeld stellen musste. Wo ist die Zeit vernünftig allokiert? Ich habe auch noch eine Familie, auch die will was von mir haben und natürlich gibt es unendlich Möglichkeiten, sich zu verdingen, aber mein absoluter Fokus ist das Thema Team Lieblingszahnarzt und auch ja, meine Mission, die sich damit komplett deckt.
Ja, nee, das verstehe ich alles sehr gut und ich habe im Detail noch nicht genau verstanden, du sagtest eine Spielwiese, also ich benutze mal dein Wort, wo du das ein oder andere ausprobieren möchtest. Wie kann ich das verstehen? Also sind das neue Softwarelösungen, die du mal in irgendeiner Station mal aufschaltest und sagst, okay, funktioniert, funktioniert nicht oder was ist damit gemeint?
Also wir gründen ja Zahnarztpraxen neu. Die Praxen, die mit uns gegründet werden, sind unsere Partner. Die Gründer der Zahnarztpraxen sind komplett selbstständig. Also wir sind ja nicht beteiligt an den Praxen, sondern wir bilden sozusagen den Rahmen. Wir führen die Unternehmer dahin, dass sie gründen. Wir suchen mit denen die Standorte aus. Wir haben ein Expertenteam, was das macht. Wir verhandeln mit denen die Mietverträge und geben denen den Impact. Wir gehen mit denen zur Bank, bauen die Business Cases. Und die Partnerschaft ist aber sehr langfristig angelegt, weil, und das wirst du ja mit am besten wissen, die Organisationsentwicklung, die dann stattfindet, gerade so in den ersten 2, 3, 4, 5 Jahren der Praxis, immensen Impact darauf hat, was später mal daraus entsteht. Die Zahnärzte sind in allem frei, was sie tun. Die können sich die Software aussuchen, die sie wollen. Die können die Materialien nutzen, die sie wollen. Also das ist nicht unser Kernpunkt. Aber wir beraten natürlich sehr aktiv in der Entwicklung. Und da gibt es natürlich die eine oder andere Empfehlung, welche Software aus der Erfahrung aus den anderen Praxen Sinn macht, wo andere Gründer mit gute Erfahrungen haben, wo sie mit weniger Erfahrung haben, bis hin zu, welchen Scanner nutzt ihr, wie nutzt ihr den, was sind eure Erfahrungen, abseits dessen, was euch die, ich sag jetzt mal spöttisch, die Vertriebler sozusagen verkauft haben am Anfang. Also ist die Usability wirklich so gut in dem Bereich? Und wir sind ja aktuell bei 14 Praxen, die live sind. 16 sind gerade im Ausbau und werden in den nächsten 12 bis 15 Monaten live gehen. Krass. Und wir werden 12 weitere Praxen pro Jahr gründen.
Krass.
Und jeder, der dann natürlich einen Schritt weiter denkt, einerseits ist es natürlich eine Herausforderung. Also wir kommen jetzt in eine Art Skalierungsphase, wo wir auch für uns neue Prozesse etablieren müssen, gucken müssen, was tut den Praxen wie gut. Aber wir können natürlich an den Erfahrungen der Praxen, die wir haben, jetzt einfach entwickeln. Also wir haben einen sehr umschriebenen eigenen Markt, wo natürlich auch Produktideen entstehen oder wo, sagen wir mal, wir uns gar nicht Sachen neu ausdenken müssen, aber uns die Praxen immer wieder kontaktieren und sagen, Paul, weißt du, was mein Problem lösen würde? Ich nehme jetzt mal ein doofes Beispiel, aber wir sagen, wenn Terminbuchung viel einfacher stattfinden würde, wenn das Onboarding viel einfacher stattfinden würde und wir haben die Freiheit zu sagen, naja, wir haben Leute im Hintergrund, die verschiedene Software sich angucken und testen, auch frühphasige Unternehmen sich anschauen. Wir haben jetzt in einem Laborbereich bei uns ein junges Softwareunternehmen integriert, die noch relativ am Anfang stehen, aber die vieles ganz anders machen. Ein Beispiel da ist, wir haben uns Software angeguckt im Laborbereich und wir haben CD-ROMs zugeschickt bekommen, oh, ne, mit Testversionen. Also in der heutigen Zeit schwierig. Und einen jungen Anbieter gab es, das ist komplett cloudbasiert, das ganze Ding. Ne? Also da war es, hier habt ihr den Zugang, funktioniert zwar so, wie wir das aus dem Softwarebereich kennen, aber das ist so, da können wir halt testen, verproben, Sachen neu implementieren. Ja, wer weiß, vielleicht bauen wir irgendwann eigene Software-Tools bei 50 Praxen, die es vielleicht irgendwann mal sind. Macht das Sinn, ja? Oder eigene Wertschöpfungsketten innerhalb der Praxen, wo Leute sagen, naja, ich weiß, dass ich das vielleicht zentral irgendwie einfacher bekomme mit einem höheren Qualitätsversprechen, weil ich eben Teil von Lieblingsstandards bin. Und dann können wir für unsere Praxen auch eventuell eigene Sachen bauen, entwickeln und möglich machen.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei OptiHealth Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein. Mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit. auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io. Das ist total spannend, ne? Das ist ja wie so ein, ich sag mal so, Spielwiese trifft schon richtig, Versuchsobjekt trifft es, wahrscheinlich ist es nicht ernst genug. Aber ich glaube, man muss es verproben, man muss heute verproben, du musst etliche Lösungen ausprobieren und die verproben. Wir sprechen immer sehr gerne über Eintür- oder Zweitürlösungen. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Also das sind ja Zweitürlösungen, ne? Wenn du was einführst, kostet jetzt mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, aber wenn das nichts wird, dann schmeißt du es wieder raus, ne? Also wenn du sagst, du möchtest jetzt in Bonn in der und der Straße dich niederlassen und investierst 1,5 Millionen, das ist eine Eintürlösung. Da kannst du nicht übermorgen sagen, wir schließen die Tür ab, ne? Da werden viele was dagegen haben. Also ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wertvoller und wichtiger Punkt. Gerade jetzt, okay, dieses gerade jetzt, das höre ich seit 10 Jahren, 15 Jahren. Ich würde aber wirklich sagen, gerade jetzt, wo es dank oder vielleicht auch leider durch die künstliche Intelligenz riesige Entwicklungsschübe gibt. Du siehst ja wahrscheinlich, wie ich auch, viel Unausgegorenes, vielen Unsinn. Der Filter muss schon besser werden. Ne? Also man muss sich das schon besser kuratieren. Genauso wie du voll gemüllt wirst, Entschuldigung, dass ich das so sage, von komischen Informationen, von, also wie gesagt, ich warte auf den Tag, wo ich den Tennisergebnissen nicht mehr in Eurosport trauen kann. Aber das ist ja schon fast so weit, dass du von der Überschrift nicht mehr herleiten kannst, ob Zverev ein Tennisspiel gewonnen oder verloren hat. Das heißt, wo du die Informationen noch härter kuratieren musst, ist das aber auch mit den technischen Lösungen, wo viele gar keine Lösung sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Du musst so hart kuratieren und so hart prüfen. Und da interessiert mich, hast du da ein Playbook für? Hast du da irgendwie eine Vorgehensweise? Ich meine, es gibt natürlich Ausschlusskriterien. Schickt dir jemand CD-ROMs zu oder muss er dir erstmal einen Aktenordner zuschicken? So wäre es in der alten Welt, dann weißt du, okay, da habe ich wahrscheinlich nicht ganz so viel Interesse dran, weil die wahrscheinlich 2, 3 Evolutionsstufen verschlafen haben. Aber gibt es irgendetwas, wo du sagst und was wir vielleicht auch unseren Praxen, die uns zuhören, an die Hand geben können? Gibt es so eine Checkliste oder Do's und Don'ts? Gibt es die sogenannten roten Flaggen, die Red Flags? Das, was dich sofort skeptisch machen würde, wo man vielleicht sich viel Testaufwand und Zeit invest, das tatsächliche Geld invest, ist es ja fast nie, aber viel Zeit invest, die hätte sparen können. Erzähl da mal so ein bisschen und je mehr wir da Fleisch an Knochen für unsere Hörerinnen und Hörer bringen können, wäre ich dir dankbar.
Ja, total. Also genau das ist ja das, was ich erlebe im gesamten Medizinkontext. Es gibt gerade eine Welle von Lösungen. Ne? Auch der Schnittstellenthematik wird jetzt weitestgehend gelöst. Ne? Auch da hat KI natürlich eine Rolle gespielt. Und ja, wie du es auch sagst, wir reden da seit 10, 15 Jahren, aber wir merken gerade, was wirklich passiert. Also viele Startups haben in den letzten auch 5 bis 10 Jahren viele Löcher in die Wand gebohrt, die immer größer werden aktuell. Und ich sehe da schon eine Welle, die auf uns zurollt, was an Sachen auch wirklich funktioniert. Und trotzdem ist es nicht ganz so einfach, weil dann bin ich bei dir. Weil umso schneller Lösungen gemacht oder erstmal ein MVP, also ein Minimal Viable Product von manchen Leuten gebaut wird, um überhaupt erstmal am Markt zu testen, wer springt denn darauf an? Also es gibt wenig Gründer, die sagen, ich baue jetzt was von vorne bis hinten fertig. Ist ja auch nicht mehr normal im Softwarebereich. Also im Softwarebereich muss man wirklich erstmal gucken, wer ist meine Nutzergruppe, wie reagieren die da drauf? Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel im ganz einfach gesprochen im Internet so eine Landingpage baue, ich mache da ein bisschen Werbung und messe überhaupt mal, wie viele Leute klicken. Also kann ich auf Facebook zum Beispiel sagen, oder auf Instagram, ich suche jetzt mal alle meine Zahnärzte und baue denen mal so ein schönes, shiny Ding, was irgendwie so aussieht, als wenn es eine App wäre und messe erstmal, was ich bezahlen muss, damit 100 Leute sagen, hier, schick mir mehr Infos zu. Das ist ja immer das, womit es startet. Also da muss man immer ein bisschen gucken, wo bin ich da gerade überhaupt? Ne? Bin ich auf einer Mailingliste gelandet oder gibt es das Produkt erstmal schon mal wirklich? Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen differenzieren und das spielt sich auch komplett mit dem wieder, was du gerade gesagt hast, was so ein bisschen das Feedback ist aus den Praxen. Die 2 großen Painpoints in Praxen und für Gründer oder Zahnärzte sind Personal und Digitalisierung. Also ich komme mit dem Personal nicht hinterher. Das ist das eine große, was wir wissen. Und das andere ist, ich habe den Überblick verloren, was eigentlich wirklich gut funktioniert und was nicht funktioniert. Und da ist es dann wichtig zu wissen oder sich so ein bisschen zu überlegen, in was für einer Phase diejenigen Unternehmen stecken, die mir das anbieten. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel mit der CD-ROM. Ja, ist jetzt nicht, was uns beide so triggert. Das Unternehmen mit der CD-ROM gibt es aber vielleicht schon 20 Jahre und ich weiß, da wird sich in den nächsten 5 Jahren auch nicht viel ändern. Das heißt, auch das ist ein Argument, was für dieses Unternehmen sprechen kann, weil es eine Form von Sicherheit gibt.
100% richtig. 100%. Da nochmal, da bitte mal meine ganz große rote Fleck ran. Wie viele Unternehmen haben wir kommen und gehen sehen, über die jetzt keiner mehr spricht, wo vor 3 Jahren alle gehypt haben?
Voll.
Das sind auch oft nur irgendwelche Versuche und die sind dann weg. Wer spricht heute noch für einen Dr. Smile? Die gibt es gar nicht mehr.
Nein.
Wer spricht über Pluszental? Die haben auch so Aligner-Krams gemacht. Spricht keiner mehr drüber. Und ich glaube, wir könnten es beliebig fortsetzen, wo keiner mehr drüber spricht. Mir sind eine ganze Reihe Unternehmen bekannt, die mal gerade mal ihre zwei Testpraxen hatten, eine gigantische Webseite, ordentlich Geld in Google Ads reingehauen haben und die jetzt nicht mehr aktiv sind und der Kunde mit einem riesengroßen Haufen Mist da gelassen wurde. Also du sagst was, da hast du absolut recht. Das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Das ist ein wichtiger Faktor. Gibt es das Unternehmen überhaupt noch im mittelfristigen Sinne?
Ist aber auch gut, weil ich dich selten so getriggert habe. Also es scheint ja auch dein Thema zu sein und mich 100%. Packt das total an, weil ich genau damit immer durch die Gegend gerannt bin und ich den Leuten immer gesagt habe, Leute, ihr müsst ein bisschen hinter den Vorhang gucken. Das kann euch keiner abnehmen. Das ist aber auch einfach. Und vielleicht sollten wir im Nachgang mal ein Visual dafür bauen, um einfach wirklich mal die 5 einfachsten Fragen zu machen, die ich mir stellen muss, ob ich eine innovative Lösung einbauen will. Weil das ist nämlich genau das Thema, was ich den Leuten sage, die fragt doch mal, wie die finanziert sind. Also woraus finanzieren die sich? Ist das ein Unternehmen, was profitabel läuft? Und die sagen, ja, uns gibt es irgendwie seit 3 Jahren. Wir haben das ganz langsam aufgebaut und jetzt gehen wir so langsam an den Markt. Wir haben am Anfang, haben wir uns von Tomate und Nudeln ernährt. Aber jetzt haben wir so das Gefühl, wir haben unsere ersten 50 Kunden. Wir haben ein kleines Team, mit denen können wir leben. Hm. Und jetzt wollen wir 2-3 Jahre weiterentwickeln. Oder ist das ein Unternehmen, was kommt, was es vor 2 Jahren noch gar nicht gab? Und die haben aber 100 Angestellte auf einmal und haben ein riesen Vertriebsteam, was auf sich zuläuft. Ja. Und dann mal die Frage gestellt, wer sind denn eure, habt ihr Investoren und wenn ja, wer sind die? Und darf ich wissen, was die bisher bei euch investiert haben? Also die meisten sind relativ öffentlich. Also jedes Startup macht auch damit Werbung zu sagen, ich habe 10, 15, 20 Millionen eingesammelt von irgendeinem Investor. In dem Moment, wo aber so eine riesen Investorenschar dahinter ist, weiß ich, dass die Interesse des Unternehmens nicht in Ruhe und entscheidender Produktentwicklung liegt, sondern die nächsten großen Töpfe anbohren. Also da sind Unternehmen dabei, die vielleicht jetzt 50 Millionen eingesammelt haben, die haben vielleicht jetzt schon ein ganz okayes Produkt am Markt, was sie jetzt nach 2 Jahren irgendwie glatt gezogen haben, wo haben im ersten Jahr auch viele Leute verprellt wurden, weil immer gesagt wurde, ja, klappt alles, wir haben die Schnittstelle, wir haben die Schnittstelle, wir haben jenes. Aber das ist mit einkalkuliert gewesen, die ersten 20 Leute verprellen, mit denen das Produkt weiterentwickeln, jetzt ein Kernprodukt zu haben, was einigermaßen funktioniert. Aber jetzt geht das Spiel weiter, jetzt wurden wieder 50 Millionen eingesammelt, weil man wieder riesig expandieren will und jetzt ist der Fokus vielleicht Ausland, weil man in Deutschland irgendwie seinen Markt irgendwie hat, da auch sein Geld verdient, aber jetzt muss das Geld damit verdient werden, dass man die nächsten 3-4 Märkte aufmacht und dann weiß man auch, dann wird natürlich die Management Attention, wie es so schön heißt, auch jetzt auf die anderen Sachen geht und nicht bei dir zu Hause in der Praxis in, ich sage jetzt mal, Münster-Gievenbeck liegen, weil es dir wichtig ist, dass du deinen Patienten versorgst. Also auch da immer die eigene Position so ein bisschen einordnen. Meinst du, man versteht, was ich damit meine oder ist das jetzt schon wieder zu abstrakt gewesen?
Nein, absolut nicht. Ich würde das noch um 2 Punkte ergänzen und das vielleicht auch so ein bisschen anekdotisch. Ein Punkt sehe ich, dass man sehr schnell aus einer anderen Branche in die Medizin und dann auch in die Dentalbranche gesprungen wird, was vielleicht bei Physiotherapiestudios, Friseurinnen als Zahlterminal vorne funktioniert hat, ja. Oder wo man so eine kleine Datev-Adaption hat, also nicht Datev per se, das ist ein super seriöses, tolles Unternehmen, aber so andere Firmen, Competitoren, also Mitbewerber zu Datev und das mal eben in die Zahnmedizin mit einführt für deren Prophylaxerechnung. Das habe ich erlebt, fundamental gescheitert, fundamental. Einmal das als Anekdote, dass wenn man zu schnell zu viele Märkte reinspringt, und sagt, okay, gestern habe ich die Pferdehändler gemacht, heute mache ich die Hufschmieds, morgen die Dachdecker und übermorgen mache ich die Zahnärzte. Erfahrungsgemäß funktioniert das nie. Ich kenne nicht ein Beispiel, wo es funktioniert hat. Ja? Deswegen braucht man diesen Test als 100. nicht mehr zu machen. Und der zweite ist, wenn Unternehmen auf die Dentalbranche aufmerksam werden, von denen man noch nie was gehört hat, okay, fein, ist es, ne, gib jedem eine Chance. Aber meistens haben die 1 oder 2 oder 3 Kunden. Und das sind irgendwie Mitgründer, das sind irgendwie Onkel, Tante, Vater, Mutter, Schwester, Bruder. Und die halten dann als Dauerreferenz für alles her. Und das ist für mich der andere Punkt, wo man sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Obacht geben müsste. Nur weil da möglicherweise sogar noch nicht mehr richtige Leute dahinter stehen. Auch das habe ich vielfach erlebt. Sondern irgendwelche Leute, die in deren Verwandtschaftskreis zu finden ist, heißt es nicht, dass die Leute das benutzen. Auch hier habe ich eine Masse an Beispielen, wo mit Leuten geworben wurde, die man auch kennt, die aber vielleicht nur investiert waren, aber das Tool noch nicht mehr selber eingesetzt haben. Und das sind so ein bisschen 2 Punkte, die für mich so ein bisschen erschauerlich sind oder die man hinterfragen sollte. Jetzt ist es ja auch beklemmend, möglicherweise jemanden, der einem das Tool anbietet, zu fragen, wie bist du finanziert? Das ist natürlich eine unbequeme Frage. Das ist, ne, das Nö, spricht ja, die nicht. Spricht ja die Kinderstube meist dagegen, ne? Wie viel Geld hast du oder so? Aber ich glaube, man
deutsches Problem.
Aber der Punkt ist, man muss es trotzdem irgendwie so ein bisschen abklappern. Sag mal, wie lange macht ihr das schon? Wie viele Leute habt ihr im dentalen Bereich, die sich drum kümmern? Kann ich da jetzt mal 2, 3 andere Kunden? Hast du mal Referenzen, die nicht bei euch im Gesellschafterkreis sind? Also man muss da ja vielleicht auch mal so ein bisschen nachfragen. Aber ansonsten gilt, wie immer, ausprobieren, gucken, dass man dich nicht 72 Monate bindet. Achso, nächste Red Flag, 72 oder mehr Monate oder Ewigkeiten binden. Das heißt, wenn sie jemanden erstmal eingefangen haben, dass man dann 60 Monate nicht rauskommt. Ich habe auch gleich wieder einen Termin mit einer relativ großen Praxis, die genau diese Art von Verträge mit einem Dienstleister gemacht hat. Letztes Jahr gemacht, ich glaube 72 Monate waren das, nach 4 Monaten aufgehört damit zu arbeiten, weil das einfach nicht funktionierte. Und es dürfen noch 68 Monate bezahlt werden.
Das ist, ich weiß nicht, also pfiffig darf man es gar nicht nennen von Unternehmensseite, aber es ist schon harter Tobak. Also auch da bin ich bei dir. Mhm. Länge der Verträge checken, ne? Also wie einfach, und wir kennen es nun aus dem Softwarebereich, eigentlich dürfte es am Anfang die Testphase, wenn Leute es wirklich ernst meinen, dann wissen die, was die in der Hand haben, so, ne? Und dann scheuen die sich auch nicht dafür zu sagen, okay, probier das erstmal. Das, was immer als Referenzen total bei dir, es gibt immer shiny Folien, wo immer 5 Leute drauf sind. Und meistens sind 4 oder 5 von denen irgendwie, kriegen ein paar Anteile dafür, dass sie Werbung machen. Das ist wirklich einfach ein reines Werbungsspiel. Kann ich mich auch nicht von freimachen, habe ich auch früher mit meinen Startups gemacht. Es ist einfach, es gehört zum Spiel dazu. Ist, irgendwie Henne-Ei-Prinzip, du musst irgendwie einen Zugang finden. Also meistens sind es auch, zum Glück in unserem Fall waren es auch überzeugte Leute, die gesagt haben, ey, die Lösung, ich würde das feiern, wenn die in den Markt kommen. Ne? Und die mussten wir nicht großartig bezahlen, damit die es machen. Aber ja, es sind meistens 1, 2, 3 Leute. Und dann sind es auch Leute, die sagen, ich probiere einfach eh alles aus. Und wenn es nicht funktioniert, ist mir auch egal. Also da genau drauf gucken. Das ist schon immens wichtig. Und das andere, was du gesagt hast, auch aus welcher Branche die kommen. Weil Lösungen, die bei Friseuren funktionieren, funktionieren nicht einfach eben so in der Praxis. Ja. Du hast ein ganz anderes Umfeld, du hast einen ganz anderen Umgang. Also ganz valide Punkte. Ja, und zum Schluss halt die Laufzeit. Das ist es dann. Ja, also da bin ich total bei dir.
Also ich finde zum Beispiel, es spricht nichts gegen normale Laufzeiten von 12 Monaten. Warum? Weil es gibt bei einigen Sachen halt auch einen Onboarding-Aufwand. Ne? Musst du was einführen, bist erstmal 1, 2 Tage damit beschäftigt mit der Praxis, dies und das. Mhm. Fair enough. Ne?
Ja.
Haken hinter. Finde ich gut. Aber hallo, wie gesagt, über 24, 48 Monate brauchen wir, glaube ich, nicht. Also wenn es darüber hinausgeht, dann finde ich das nicht mehr adäquat. Ne? Also so lange braucht nie jemand, um seinen Onboarding-Aufwand irgendwie über die Monate zu verrechnen. Ne? Also ich denke mal, irgendetwas alles zwischen 12 und 24, glaube ich, also so habe ich das jetzt auch selber hier. Wir hätten, ja, natürlich haben wir Verträge auch länger machen können. Wenn jemand zeichnen will, du kannst auch 36, 48 Monate unterzeichnen. Das ist ein Vertriebstrainer, das kriegst du aber hin. Wir haben gesagt, wir machen je nach Aufwand maximal 24 Monate und dann verlängern die sich ganz normal. Das halte ich immer noch für so im Rahmen für vernünftig und abbildbar und auch erklärbar, plausibilisierbar. Darüber hinaus, glaube ich, würde ein seriöser Unternehmer auch nicht gehen. Ne?
Ja, also man muss auch dazu sagen, und da bin ich dann auch wieder dabei, was immer auch hilft, einzuschätzen, wie seriös sie sind. Also wie gut können die auch den Kontext einordnen? Ich komme in einer digitalen Lösung, wenn die sagen, ach, du musst nur anschließen und läuft. Das läuft so nicht. Also Change Management in der Praxis, also bis neue Pfade getrampelt werden, dauert das. Und da muss dann auch jemand sitzen, der sagt, naja, wir wissen, dass wir vielleicht jemanden für eine Woche mit in die Praxis schicken, bis die Dinger bei dir drin sind. Und dann bin ich auch ein Fan davon, was du auch gerade geschrieben hast, das darf dann ja auch was kosten. Also wir haben ja so eine Null-Kosten-Mindset mittlerweile überall, gerade wenn es um digitale Lösungen geht. Aber wenn ich halt will, dass etwas wirklich richtig gut funktioniert und auch gut implementiert wird und nachhaltig auch drin bleibt, weil auch das haben wir ja ständig erlebt, dann wird am Anfang, der Chef ist total gehypt und sagt, ja, alle unsere Probleme sind gelöst. Wenn du Glück hast, macht die Praxismanagerin auch noch mit und die 10 Leute, die es nutzen sollen, sagen, die drehen sich um und sagen, ah, hat der sich den schon wieder einfallen lassen? Das hat doch gar nicht, löst doch gar nicht unser Problem, was wir da draußen haben. Ja, also auch da gut zu erkennen, wie erzählen die dir, wie sowas implementiert werden muss? Welche Hürden gibt es da auch? Also dass sie sich auch aktiv darauf hinweisen und vielleicht auch sagen, Leute, wenn ihr die und die Voraussetzungen nicht habt, dann brauchen wir mit unserer Lösung gar nicht kommen, weil dann seid ihr nur unzufrieden hinterher. Also auch das ist eher ein positives Kriterium, was man sich angucken sollte bei den Leuten.
Ja, super, super, super Punkt. Also wenn dir jemand sozusagen, der Vertriebler erzählt, es ist schnell angeschlossen, aber man weiß, man braucht ein bisschen länger und das im Verbund mit der von dir erwähnten und das ist auch eins meiner Lieblingsthemen, dieser ich krieg alles bezahlt oder es ist alles umsonst Mentalität. Ich muss sagen, das hat der Zahnarztlandschaft mittel- und langfristig enormen Schaden zugefügt, denn über viele Jahre, ich bin viele Jahre selber in einem Softwareunternehmen gewesen. Man hat immer wieder Lösungen, die umsonst gemacht werden. Schau dir mal dieses QM von der Hessischen Landeszahnärztekammer an, wo sie dann so eine Art EasyQM haben oder ZQMS heißt das, glaube ich. Das ist aber kein Qualitätsmanagementsystem, mit dem du deine Praxis optimierst. Das ist eine Sicherstellung, dass du alle Sachen sozusagen mit grünen Haken abgehakt hast. Und dann musst du dich so sinngemäß, das ist so eine Art Betäubung, dann musst du dich nicht mehr großartig drum kümmern. Ein Qualitätsmanagement setzt ein tiefes Prozessverständnis voraus, was unsere Angestellten nicht per se in der Berufsschule gelernt haben, wo wir sie in dieses ganz tiefe Prozessverständnis reinführen müssen. Und dann müssen diese Prozesse verbessert werden, die müssen noch sauber abgebildet werden und stets und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Mit einem sauberen Fehlermanagement, mit einem sauberen Verbesserungsmanagement, mit einem sauberen Onboarding und so weiter und so fort. Das heißt, das kriegst du halt billig nicht abgebildet, weil das ein riesen Wust ist, wo du Leute halt ranführen musst. Du grinst, du weißt es selber, das ist so. Aber das nur mal aus meiner eigenen Erfahrung. Wir erziehen junge Zahnmediziner mit den ganzen kostenlos, aber auch kostenlos Seminaren, kostenlos Veranstaltungen dahin, dass sie das Kostenlose annehmen, aber nicht darauf achten, weswegen es kostenlos ist. Wenn ich jetzt als große Bank zum Examensball, was ich ein paar Kisten Bier und nochmal irgendein kostenloses Konto anbiete und dies und das und hast du nicht gesehen und wenn ich dann dies mache und jenes und sowas nochmal dazu mache, irgendjemand wird da irgendwo den Scheck unterschreiben. Das ist doch vollkommen klar. Irgendjemand wird den Scheck unterschreiben. Entweder bezahle ich das so, dass ich es nicht merke, oder ich bezahle es durch meine persönliche Langsamkeit und dass ich meine Sachen, meine Prozesse nicht so weiterentwickeln kann, wie ich eigentlich, aber mir fehlt dann natürlich das Bewusstsein, wie ich es eigentlich machen könnte, wenn ich ein Unternehmer wäre. Mhm. Ne? Ich hoffe, da konntest du mir folgen. Bei den Dachdeckern oder bei anderen Gewerken, da gibt es nicht 1000 Unternehmen, die um die herumschweren und sagen, werd mal Dachdecker oder so. Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der hat sich ein Planungstool gekauft, um Aufträge zu schreiben. Ne? Der hat frisch angefangen. Ich sage, Heiko, was hast du denn dafür bezahlt? 30.000 Euro. Der bezahlt 30.000 Euro für ein Planungstool, um Aufträge, Nachkalkulation, dies und das alles zu machen. So, da wird nichts geschenkt. Da wurde nicht mal eine Dachpfanne geschenkt, irgendwie, was sie machen können. Also die können, die fangen wirklich und wir fangen an, wir kriegen das nochmal um, dann kriegen wir das nochmal irgendwie. Wir kommen in diese Kultur ran, weil wir halt einfach eine fette Henne sind, also wir, also als Zahnarzt, die man irgendwie sehr, sehr lange rupfen kann. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein Verständnis dafür verliert, was valide, faire Leistungen sind und für die man auch fair leisten und bezahlen kann.
Ja, also das Dachdecker- und Handwerker-Thema sollten wir nicht aufmachen. Da habe ich langfristige Erfahrung mit und bin schockiert, was da abgeht. Aber das ist auf einem anderen Blatt Papier und wäre wahrscheinlich sogar noch eine extra Folge.
Ich meine es nur in dem Kontext zu...
Ja, total richtig. Also genau, das muss man mal einordnen. Ne? Also, und da bin ich total bei dir, das, was ich auch immer gesagt habe. Also das Feld, in dem wir uns bewegen, auch gesamtmedizinisch betrachtet, also was bei uns an Umsätzen und auch an Privatleistungen und sowas stattfindet, das gibt es so in der Medizin eigentlich nicht. Ne? Also das ist wirklich ein Feld. Und du sagst es, wir werden nicht irgendwie so umworben, weil die Leute es einfach nur gut mit uns meinen, sondern weil zum Schluss genug Leute an uns hinterher verdienen. Das ist ganz normal so und das gehört dann auch irgendwie so ein Stück weit dazu. Was ich aber da nochmal so ein bisschen nochmal dezidiert sagen würde, das ist so ein Sprichwort, der liebe Michael mir dann beigebracht und das ist aber was ich auch genau sehe, immer dieses Penny, Smart, Pound, Stupid. Also wir sollten nicht anfangen, an den falschen Ecken zu sparen, weil wenn ich auch so Unternehmer und gerade Zahnärzte mal so erlebe, die gucken immer nach den offensichtlichen Euros, die sie sparen können. Und da geht es dann meist mal um 100 Euro oder um 1000 Euro, die sie dann irgendwas günstiger kriegen. Aber die Folgekosten, die daraus entstehen, werden halt nie so richtig gesehen. Also entscheide ich mich für ein günstiges, sag jetzt mal doof, Computersystem, aber muss noch irgendwie noch 1000 Euro drauflegen, weil ich Zusatzoptionen irgendwie freischalten lassen muss, so wie es ja auch bei uns in der Gesellschaft mittlerweile überall ist. Also ich kaufe ja auch ein Auto mittlerweile. Und damit der Sound besser ist, muss ich nochmal ein Abo abschließen. Also da gehen wir ja gerade hin. Aber das muss den Zahnärzten auch klar sein. Aber um das auch einfacher zu machen, ja, muss ich jetzt 3 Cent beim Kunststoff sparen? Ja, da kann jetzt ein Bewähler kommen und sagen, ja, über die 1000 Füllungen, die du mir anlegst, hast du 500 Euro gespart, aber fallen mir 30% der Füllung wieder raus, weil es ein scheiß Material ist. Ich sag's einfach mal so. Also wo habe ich denn dann gespart? Also und das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Also nehme ich immer die billigste Lösung, die mir offensichtlich ist. Factoring ist ja auch so ein Ding. Da wird sich jetzt ständig unterboten an allen Ecken und Enden. Aber was steckt denn dahinter? Also welche Leistung kriege ich, die jetzt nicht nur die Factoring-Gebühr beinhalten? Also ist jemand immer für mich ansprechbar? Kommt jemand rausgefahren, wenn es mal ein Problem gibt? Setzt er sich auch mal bei mir einen Tag in die Praxis und versteht wirklich die Abläufe, die hier sind? Kriege ich Zusatzleistungen irgendwie on top, die ich sonst woanders irgendwie teuer einkaufen müsste? Also um jetzt nur mal einen Teilbereich zu nennen, ohne da jetzt irgendwie Partei für jemanden zu ergreifen, weil es da ein spannendes Feld gibt, aber die gibt es ja an allen Ecken und Enden. Also auch ein bisschen den Kopf anschalten und sagen, wo spare ich kurz, aber wo zahle ich langfristig irgendwie ein bisschen drauf und wie verteste ich das?
Ja, Absolut. Zum Abschluss, lieber Paul, möchte ich auf das von mir ausgewählte Thema für 2026 kommen, wie man so ein bisschen digitale Souveränität oder, sag mal, lass das Thema digital weg, ein bisschen Souveränität der Zahnarztpraxis erlangt. Wir sehen ja, wir haben geopolitische, vorsichtig ausgedrückt, Spannung, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Punkt ist nur, ich glaube und meine These ist, jeder ist verpflichtet, wenn er oder sie das verstanden hat, was gerade in der Welt los ist, dass er zumindest auf sich selbst schauend guckt, wie kann er sich zumindest im Teilbereich ein bisschen schützen. Wie kann man das irgendwie hinbekommen? Und da wollte ich dich mal fragen, ich weiß, das ist, ich bin da mit meinen Gedanken auch bei weitem nicht fertig. Das heißt, wenn du mir sagst, wie würdest du es machen, ich könnte es ja noch nicht final beantworten, weil ich es selber jetzt dieses Jahr so ein bisschen auch für mich erarbeiten möchte. Wie siehst du das Thema, was sind so Sachen, wo du sagst, da könntest du mit anfangen? Würdest du Outlook rausschmeißen und vielleicht auf Lotus Notes gehen? Oder was wären so deine Ansätze, wie man da was machen könnte?
Also ein ultra spannendes Themengebiet, ne? Weil ich natürlich bei mir so im Vorbeilaufen auch öfter mal die Idee dann aufkommt, ne? Da ich gerade auch jetzt heute noch mit einem Kollegen auch bei uns intern drüber gesprochen habe, welche Services nutzen wir denn, die uns das Leben total einfach machen? Aber was heißt das, wenn irgendwann mal ein Überseekabel gekappt wird oder so, ne? Also auch mal, man muss auch mal in so Worst-Case-Szenarien zumindest hin und wieder mal denken. Und was ist so ein Fallback-Plan in dem Moment, ne? Deshalb muss jetzt nicht alles irgendwie direkt über den Haufen geworfen werden und ich muss morgen anfangen. Aber ich finde es total wichtig, das im Mitlaufen sozusagen einfach mal mitzunehmen. Also mal zu seinem Dienstleister. Also die meisten werden ja irgendwie einen IT-Dienstleister haben. Und zu dem mal hinzugehen und zu sagen, wie seht ihr das denn, ne? Also ihr seid ja die, die damit arbeiten. Wo werden denn meine Daten gelagert? Also habt ihr einen rein europäischen Cloud-Host irgendwie für Themen, die mich betreffen? Wie würdet ihr sicherstellen, wenn es irgendwie mal Probleme gibt, dass da was stattfindet? Was ist meine Backup-Routine, die ich in der Praxis habe? Ne? Also auch da bin ich jetzt nicht ultra tief im Thema drin, aber wird noch was auf einer physischen Festplatte zwischendurch jeden Abend gespeichert? Habe ich das direkt ausgelagert? Habe ich vielleicht zwei Cloud-Anbieter, auf die das parallel gespiegelt wird? Ne? Einen hier, einen da, dass wenn mal einer ausfällt, es muss ja nicht nur was Internationales sozusagen sein, was mal passieren kann. Also da mal drauf rumzudenken und zumindest mal die Leute, mit denen ich in dem Kontext zu tun habe, auch die mal zu fragen. Also weil das sind ja auch nun mal Dienstleister. Ne? Also man muss ja nicht das Rad immer selber neu erfinden. Aber zu sagen, wie würdet ihr das denn sehen oder einschätzen oder seht ihr da was kommen? Ich glaube, man ist verwundert, wie viel die Leute sich dann auch wiederum Gedanken drüber machen oder einem dann auch helfen können an der Stelle, oder?
Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind total einig. Man muss sich irgendwann anfangen, drum zu kümmern und man sollte es nicht auf die lange Bahn schieben, ja? Man sieht es ja jetzt an Richtern am internationalen Gerichtshof, die auf einmal nicht mehr auf ihre Microsoft-Konten zurückgreifen konnten. Die konnten nicht mehr ihre Visa-Card benutzen. Die wurden quasi digital und finanziell über die Geldströme kaputtgestellt. Wer sagt denn, wenn wir jetzt sagen, unsere medizinischen Daten sind uns nochmal eine Nummer heiliger, als eigentlich die Datenschutzgrundverordnung es besagt? Unsere Datenschutzgrundverordnung, die sagt in Europa, die Daten gehören den Bürgern. Die in den USA sagt, die Daten gehören den Unternehmen. Und die in China sagt, die Daten gehören dem Staat. Das ist sehr klar rauslesbar. So, wenn wir jetzt sagen, die Daten gehören hier den Bürgern, wie können wir sicherstellen, dass wir diese Daten eben nicht an Unternehmen, also medizinische Daten, an Unternehmen hin transferieren, wo die Einsicht oder die Gesetzeslage so ist, dass die Daten den Unternehmen gehören? Und wer es jetzt noch nicht begriffen hat, dass die Daten das neue Gold oder das neue Öl oder dass die Daten eigentlich der neue Girokontostand sind, wer das noch nicht begriffen hat, dem können wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr helfen. Aber das ist nun mal so, Punkt. Wer es nicht verstanden hat, soll es einfach uns vertrauen und sagen, es ist so. Es ist alles. Und wie sollen wir dann sicherstellen, wenn wir ein Unternehmen, die in den USA sitzen oder ihren Hauptsitz haben oder auch wenn wir mit deren europäischer Tochtergesellschaft da medizinische Daten hinschicken, die USA hat Durchgriff auf die Daten. Ne? Das wären so die ersten Gedanken, die ich mal machen würde. Wie kann ich sicherstellen, dass ich mich davon ein klein wenig löse und auf europäische Anbieter gehe? Das wäre so ein Punkt, den ich wohl als Praxis zuerst angehen würde. Und da würde ich sagen, okay, jedes Jahr vielleicht ein, zwei Stöckchen. Und wenn es in 5 Jahren mal knallt, dann habe ich zumindest schon mal ein paar Pfeile im Köcher, wenn man so will.
Also du hast jetzt zwei Themenfelder, die muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen differenzieren. Du hast jetzt den Zahnarzt als Unternehmer sozusagen, also wovon ist er abhängig? Und du hast den Patienten mit seinen Daten, und du hast ja gerade das Thema genannt, ne? Daten sind das neue Gold, Daten sind das neue Öl. In der Diskussion, um das mal so ein bisschen rauszunehmen, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wir haben da auch sehr komische Blickweisen zum Teil drauf. Also was das heißt, das sind auch Blickweisen, die in anderen Teilen der Welt von den Bürgern auch nicht so geteilt werden wie bei uns. Also bei uns ist immer erst dieser Reflex, oh Gott, was passiert mit meinen Daten? Und ich sage es immer andersrum, wer interessiert sich denn für meine Gesundheitsdaten? Also wer soll die denn mal gegen mich verwenden? Das wäre ja der Worst Case. den muss man sich schon mal durchdenken. Ne? Also können die irgendwie mit den Daten, die dann auch ein amerikanisches Unternehmen hat, können die das gegen mich als Privatperson nutzen? Sind das so sensible Daten, die mich angreifbar machen? Und das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Das muss man schon auch sagen.
Darf ich darauf direkt antworten? Mhm. Ja, also genau das ist ja der Punkt. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt mit 450 Millionen Leute, ne, in der EU. Und wir haben diese Datengesetze, dass die Daten halt uns gehören. Und was kann man damit anfangen? Natürlich für deine Paul Hardross, der Christian Henrizi, für unsere persönlichen Daten interessiert sich wahrscheinlich keiner, außer dass er uns dann Werbung ausspielen kann, aber das ist unser Kaufverhalten erlenkt. Der Punkt ist aber der, und das sehen wir jetzt ja in den USA, wie die Daten verwendet werden. Die Daten werden verwendet, dass du zum Beispiel keine Krankenkasse mehr bekommst. Hm. Ne? Zum Beispiel, wenn du mit 18 mal, keine Ahnung, vielleicht mal eine Antidepressiva genommen hast und jetzt mit 35 willst du in eine Krankenkasse rein und du wirst abgelehnt, weil du mit 18 mal das hattest. Das sind ja die Daten, die nachher gegen dich spielen und die dein Leben wesentlich, wesentlich schlechter machen und beeinträchtigen. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Ich habe den konkreten Fall erlebt, nicht ich persönlich, aber ich habe den von einem konkreten Menschen, den ich kenne, der hat mir den erzählt. Der hat mit 16 Ladendiebstahl gemacht, wurde aber alles eingestellt und so weiter, war alles fein. Nach dem Abitur, nach dem Studium wurde derjenige nicht bei der Polizei genommen, obwohl das in gar keine Akte mehr auftauchte. Es war gar nichts mehr, die Daten waren nicht da, aber die Daten wurden sich irgendwo besorgt. Das habe ich verbindlich, ich kenne diese Person. Und da sehe ich, okay, je mehr Daten ich miteinander vermenge, je mehr Daten ich dann auch benutzen kann, das kann ich für Medikamenten nutzen, die ich dann jemanden dann ausschreibe oder wo ich dann sage, wenn die bekommen haben, das hat dann die und die Rückschluss, dann kann ich den nicht mehr in meinen Betrieb einstellen. Und diese Beeinflussung auf das Leben sind meines Erachtens so immanent, dass man eben diese Daten gemäß unserer Datengesetze in Europa für, um unsere 450 Millionen Bürger zu schützen, dann aber auch so adäquat behandeln sollte.
Da bin ich aber total bei dir und dann kann ich ja aber auch aus einer zweiten Perspektive sagen, was mache ich gerade? Ich bin bei Team Lieblingszahnarzt, ein Thema, was mich nach wie vor aber begleitet. Ich bin ja auch im Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung als aktuell Vorstandsvorsitzender unterwegs und wir vertreten 170 digitalen Unternehmen in Deutschland, die Gesundheitsthemen angehen. Es geht von Telemedizin über Pflege bis hin zu DIGAS, also digitalen Gesundheitsanwendungen. Und da muss man immer schon auch vorsichtig sein, da mahne ich dann schon immer zu, dass sie sagen, na, das müssen wir differenziert führen, weil also diese Beispiele, die du jetzt genannt hast, das darf natürlich nicht sein, dass Daten, die nicht genutzt werden dürfen, per Gesetz auf einmal irgendwo auftauchen. Da muss man sich ja schon dann Gedanken machen und sagen, wo kommt das her? Also wer hat da Mist gebaut halt? Und da haben wir ja sehr gute Regulatorik-Framework für. Und auf der anderen Seite darf man die Fälle auch nicht vermischen. Natürlich, dass jetzt eine Versicherung auf einmal rückwirkend sagt, was ist in deiner Versicherungsakte sozusagen drin. Ich sage es mal andersrum, wenn ich mich privat versichern will, muss ich ja auch die letzten 5 Jahre ausfüllen und was quasi angeben. Also auch da, ohne Für und Wider davon abzuwägen, muss es natürlich auch Modelle geben, die für Versicherungen auch tragbar sind. So, und wenn wir jetzt ja auch gerade eine Auskunft über 5 Jahre geben müssen, hätte ich kein Problem, wenn die Versicherung sich das über die letzten 5 Jahre in dem abgesteckten Rahmen auch automatisch irgendwie zieht. Also warum muss ich das dann quasi eingeben? Also auch da muss man so ein Stück weit differenzieren.
100%. Wenn man die Unterschrift, wenn ich sage, wenn sie mich fragen, ich brauche deine letzten 5 Jahre Daten, gebe ich sie denen. Ne? Aber dann bin ich derjenige, der sie denen gibt.
Voll.
Das finde ich völlig okay. Und das ist ja auch die Datenautonomie, die wir uns dann hier per Gesetz so auferlegt haben. Und ich glaube, die ist gut. Die ist viel zu bürokratisch an der einen oder anderen Stelle. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Also es gibt überall Besserungsmöglichkeiten. Ich möchte nur gerade jetzt mit der Software, die wir jetzt planen einzustellen. Wir wissen, dass die Palantir-Software, wir wissen, dass die unterschiedlichsten Datensilos miteinander verknüpft. Also die sind in der Ausschreibung bei der Bundespolizei.
Ja, also das ist der Extremcase. Also da sehe ich rote Lichter überall. Also auch wenn man sich die Hintergründe der Finanzierung, der Struktur, wer ist da in charge, wo kommt das her, was für Daten werden aggregiert und wie viel Macht da auf der Seite. Also da reden wir jetzt ja aber nicht über Gesundheitsdaten solitär, ne?
Wer sagt das? Wer sagt das, dass in den USA benutzen sie die Gesundheitsdaten? Ne? Warum sollten sie die Silos in Deutschland und in Europa nicht anzapfen? Ja? Wieso sollte es nicht möglich sein, dass ich, wenn ich jemanden suche, warum auch immer ich den suche, wenn ich sage, okay, der kriegt immer hier seine Dialyse, dann warte ich doch bei der Dialyse. Also lange Rede und ganz kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind uns im Groben einig. Wir sind ein bisschen zu verkopft, was die Benutzung angeht. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, sehen immer noch viele nicht die Gefahr, wenn wir verschiedene Daten miteinander verknüpfen, was für eine Informationsmacht ich über eine andere Person bekomme. Und in dem Moment, wo ich die Informationsmacht bekomme und ich bin vielleicht Arbeitgeber oder ich bin vielleicht Versicherer, oder ich bin vielleicht Autoversicherer, ne? Ich habe irgendwann mal, wer weiß was, gemacht und jetzt, das ist dann Risiko, der Autoversicherer nimmt mich nicht mehr. Ist ja ganz egal, aber das würde so sein, dass es mein Leben dann zu sehr belegen würde mit Sachen, die mein Leben nicht mehr gut machen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich da sehe.
Ja, und dann gebe ich noch ganz kurz meinen Deckel zu. Es ist ein ultra spannendes Thema im Kontext, ne? Weil du hast ja auch mal gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht nur die Gesundheitsdaten alleine, ich bin jetzt einfach von dem Case alleine Gesundheitsdaten, was wären alleine Gesundheitsdaten? Natürlich in dem größeren Kontext, wenn jetzt Palantir kommt und nimmt alle Daten und Gesundheitsdaten, riesen Worst-Case-Szenario. Und da vertraue ich auch darauf, dass wir Regulatorik haben in Europa, die uns vor diesen Themen eigentlich schützt. Deshalb umso verwundernswerter, dass eben diese Software eingesetzt werden soll. Was ich da aber abschließend auch nochmal immer zu aufrufen möchte, dass wir da auch ein bisschen an uns selber arbeiten, weil wir rufen immer in ganz vielen Bereichen nach dem Datenschutz, aber ich kenne tausende Leute, die auf Facebook, Instagram alle ihre Informationen teilen. Also so einfach, wie wir auch Sachen weggeben, also auch da, if you're not paying for the product, you are the product. Also wenn ich Instagram nutze und es kostet nichts, dann arbeiten die mit den Daten, die verkaufen die. Also auch da müssen wir an uns selber arbeiten und sagen, naja, also wenn ich das von allen einfordere und ich will Gesetze haben, die mich schützen, muss ich aber selber ein bisschen drauf gucken, was ich mache.
Ich glaube, dass Instagram pro Nutzer in westlichen Demokratien, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, ich glaube, ein Betrag bei 120 Euro im Jahr oder 140 Euro im Jahr an Werbeeinnahmen macht. Also wie gesagt, wenn etwas umsonst ist, dann frag dich, irgendjemand verdient da trotzdem dran. Das sind die reichsten Unternehmen der Welt geworden mit einem Produkt, was 0 Euro kostet. Also finde den Fehler. Paul, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde sagen, nächstes Jahr um dieselbe Zeit wieder.
Spätestens. So kriegen wir es hin, Christian.
Mach's gut. Paul, herzlichen Dank für deine Insights. War eine richtig belebende, schöne Diskussion über digitale Lösungen. Mache ich unglaublich gerne mit dir führen. Macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch unglaublich bereichernd für diejenigen, die sich da unsere Gedanken mal so beim Hören nachvollziehen wollen.
Dito, vielen Dank, Christian.
Mach's gut, Paul. Erstmal, ciao, ciao.
Ciao.
Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie doch mit einem Freund und hinterlasst einen schönen Kommentar. Das hilft uns sehr. Bis denn. Ciao, ciao.